Ja, liebe Freunde, dann stürzen wir uns mit einem Wort gleich hinein in die Sache, wenn schon alles läuft. Wir haben uns in den vergangenen Vorträgen also relativ intensiv beschäftigt mit dem Inkarnationsvorgang des Menschen und insbesondere damit, wie das Herzzentrum herausgebildet wird. Und zwar also vor allem das ätherische und astrale Herzzentrum. Und wir haben auch besprochen, also wie das insofern ganz besonders bedeutend ist, weil da drinnen eigentlich die Karma-Kräfte gespeichert werden, sozusagen, wenn man das so modern ausdrücken will. Also da sammelt sich also unser individuelles Karma, und dieses Herzzentrum ist eigentlich auch etwas, was uns durch alle Inkarnationen begleitet. Also eben wenn Rudolf Steiner öfter sagt, dass eben ein gewisser kleiner Teil des Astralleibs und des Ätherleibs mitgeht durch die Inkarnation und nicht aufgelöst wird, eben, dann bezieht sich das genau auf diesen Teil nämlich. Also da ist unsere karmische Anlage drinnen, und das wächst und entwickelt sich natürlich, je mehr Inkarnationen wir durchmachen. Bis es uns dann schließlich irgendwann einmal gelingen wird, unser ganzes irdisches Karma auch aufzulösen. Ich meine, das eigentlich steuern wir jetzt schon langsam in diese Zeit hinein, wo das notwendig wird. Aber wir haben auf jeden Fall da noch genug zu bewältigen, was wir mit uns herumschleppen. Und dieses Herzzentrum haben wir auch dann davon gesprochen, dass dieses ätherisch-astralische Herzzentrum sich mittlerweile beginnt, vom physischen Herzen loszulösen. Also es war in der Vergangenheit eng verbunden, eng gekoppelt mit dem physischen Herzen. Daher konnten also die geistigen Wirkungen sehr leicht bis ins Physische hineingehen, und umgekehrt, was aus dem Physischen kam, konnte sehr leicht ins Geistige mit hineingenommen werden. Da war also das gerade ein sehr starkes Durchgangstor. Das ist aber eben heute nicht mehr so ohne weiteres der Fall, also nicht mehr von Natur aus sozusagen, weil diese Verbindung zwischen physischem Herzen und dem ätherisch-astralischen Herzen eben sich beginnt oder begonnen hat bereits zu lösen. Oder Steiner nennt da interessanterweise ganz genaues Jahr, ab dem das begonnen hat. Er spricht vom Jahr 1721. Ab da beginnt sich das zu lösen, und es wird sich vollständig gelöst haben, etwa um das Jahr 2100. Also ist ein relativ schneller Prozess, der hier vor sich geht. Früher hat sich ja zum Beispiel schon sehr stark gelöst, also das physische Gehirn vom ätherischen Gehirn. Das ist etwas, was schon zur Zeitenwende sich abgespielt hat. Das gibt uns dann aber andererseits auch immer die Möglichkeit, selbstständiger und freier mit diesen Dingen umzugehen, weil also sozusagen der naturhafte Prozess ist unterbrochen, und diese Verbindung, die ursprünglich eben von Haus aus, von Natur aus gegeben war, muss oder kann heute eben durch bewusste geistige Anstrengung erreicht werden. Dann funktioniert das, aber das liegt eben an unserer individuellen Anstrengung, ob wir das zusammenbringen oder nicht. Wir haben dann auch im Weihnachtsvortrag davon gesprochen, dass ja sehr wesentlich ist, dass in alten Zeiten, also ich meine damit insbesondere die vorchristlichen Zeiten, dass damals das Gruppenkarma noch wesentlich bedeutsamer war als das individuelle Karma. Also wir leben jetzt aber in einer Zeit, in der das individuelle Karma, also was wirklich auf den Taten des einzelnen Menschen beruht, immer wichtiger und immer bestimmender wird. Das heißt nicht, dass es gar kein Gruppenkarma mehr gibt, aber es ist nicht mehr so bedeutsam wie früher. Es hat nicht mehr diese dominierende Rolle. In alten Zeiten, wo es auch die Blutrache und das alles gab, wurde, wenn man dann ein Mitglied eines anderen Stammes umgebracht hat, war das weniger also individuelles Karma, das man damit auf sich geladen hat, sondern vor allem Gruppenkarma, das dann die eigene Familie belastet hat. Wollen wir also diese Dinge jetzt insofern noch etwas vertiefen, indem wir auf zwei ganz wichtige Begriffe eingehen, die eben auch mit der Weihnachtszeit jetzt zusammenhängen und mit der Geburt der beiden Jesusknaben, beziehungsweise dann auch mit der Inkarnation des Christus zusammenhängen. Das sind an sich bekannte Begriffe, die aber meist missverstanden werden. Und zwar die Begriffe der unbefleckten Empfängnis bzw. der jungfräulichen Geburt. Das wird ja im Zusammenhang also mit der Geburt des Jesus öfters gebraucht. Und ist natürlich, das wissen wir ja nicht im so trivialen äußeren Sinn zu verstehen. Das wäre ja ganz sinnlos, wenn dann in den Evangelien der Stammbaum des Jesus drinnen steht, der über den Josef geht, und dann hat der Josef nichts damit zu tun mit der ganzen Geschichte. Also das ist einmal sicher nicht gemeint. Da wären die Evangelien schon sehr widersinnig irgendwo. Wir wissen auch, dass es ja zur Zeitenwende zwei Jesusknaben gab, also zu denen kennen ja auch die beiden Weihnachtsspiele sozusagen, also das Christgeburtsspiel und das Dreikönigsspiel. Was eigentlich auch aus der Bibel ja schon sehr deutlich herausspricht, weil es also zwei deutlich unterschiedliche Stammbäume gibt. Es gibt zwar eine gewisse Gemeinsamkeit, also von Abraham bis David hinunter, aber dann trennen sich die Linien, weil es die eine, die salomonische Linie gibt, also der salomonische Jesus, das ist der, zu dem die drei Könige kommen, von dem ja Rudolf Steiner sagt, dass es der wiedergeborene Zarathustra ist, und der andere, der nathanische Jesusknabe, da geht die Linie eben über den Nathan, einen anderen Sohn Davids, der die priesterliche Linie vorgegeben hat. Und diese beiden Begriffe, also der unbefleckten Empfängnis bzw. der jungfräulichen Geburt, die im Übrigen nicht genau dasselbe bedeuten, das werden wir jetzt auch genauer herausarbeiten, die hängen also mit diesen beiden unterschiedlichen Jesusknaben auch zusammen. Wobei vielleicht auch erwähnenswert ist, um jetzt die Verwirrung vollständig zu machen, im Dogma der katholischen Kirche hat die unbefleckte Empfängnis nichts zu tun mit der Empfängnis des Jesus, sondern wird bezogen auf die unbefleckte Empfängnis der Maria. Also, ja, das ist nämlich unser Einkaufsfeiertag, der 8. Dezember, Maria Empfängnis. Das ist der Feiertag, der also gedenken soll der unbefleckten Empfängnis Marias. Und zwar nach kirchlichem Dogma heißt das, dass Maria zwar also auf natürliche Art durch ihre Eltern gezeugt wurde, aber durch göttliche Gnade das ohne Sünde geschah und dadurch Maria ist eigentlich einzige der Menschen von der Erbsünde frei blieb. Also Maria ist nicht belastet mit der Erbsünde. Das ist so geht es also nach dem kirchlichen Dogma, das im Übrigen erst sehr spät formuliert wurde. Es ist zwar durchs ganze Mittelalter hindurch immer wieder debattiert worden, diese Frage, weil man also eben immer ein gewisses Problem gesehen hat, wie kann der Jesus geboren werden durch eine Frau, die aber mit der Erbsünde belastet ist. Und man hat also nicht so einen genauen Ausweg gewusst. Es gab dann verschiedene Richtungen. Die eine war die Richtung der Dominikaner, die auch etwa Thomas von Aquin vertreten hat, dass eben durch göttlichen Einfluss eine Reinigung, eine Heiligung der Maria stattgefunden hat und dass sie dann im Nachhinein befreit wurde von der Erbsünde. Und die andere Linie, die eben vor allem von den Franziskanern vertreten wurde, war die eben, dass der Zeugungsakt selbst ohne Sünde geschehen ist auf wunderbare Weise und dadurch eben unmittelbar Maria nicht belastet wurde mit der Erbsünde. Und diese letztere Fassung, also die eigentlich franziskanische Fassung, die wurde dann am 8. Dezember 1854 von Papst Pius IX. Als offizielle Kirchenlehre verkündigt. Und ist seitdem sozusagen fester Glaubensgrundsatz. Auf dem bauen auch diese ganzen Marienkulte und so sehr stark auf jetzt. die sich daran angeschlossen haben. Es ist interessant, dass das ja diese Verkündigung dann oder diese dogmatische Festlegung schon mitten hineinfällt ins materialistische Zeitalter. Das ist auch sehr interessant. Es ist jetzt so, dass aber jetzt Rudolf Steiner diese beiden Begriffe unbefleckte Empfängnis und jungfräuliche Geburt nicht in diesem Sinn gebraucht. Also insbesondere bezieht er den Ausdruck unbefleckte Empfängnis nicht auf die Maria, sondern eben auf die Geburt bzw. auf die Empfängnis des salomonischen Jesusknaben. Also diese sogenannte Conceptio Immaculata, wie es auch im Lateinischen heißt, wird also von Rudolf Steiner auf den salomonischen Jesusknaben bezogen, während der andere Begriff der jungfräulichen Geburt, mit dem wir uns dann im nächsten Vortrag mehr beschäftigen, sich bezieht auf den nathanischen Jesus. Und die Frage ist jetzt, was ist damit gemeint oder was meint Rudolf Steiner damit? Und da müssen wir eben zurückschauen, wirklich auf diese ganze Abstammungslinie, die jetzt einmal bei diesem salomonischen Jesus angegeben ist. Diese Abstammungslinie des salomonischen Jesus wird geschildert ausschließlich im Matthäusevangelium. Und da gleich am Anfang, also das erste Kapitel, beginnt gleich mit dem Stammbaum des salomonischen Jesus und geht also bis zum Josef herunter und beginnt bei Abraham. Also von Abraham geht es bis zu Josef herunter und das über 42 Generationen. Also 42 Namen sind aufgezählt, wobei eben nur die väterliche Linie hier besprochen wird. Im Übrigen auch bei Lukas wird im Grunde nur die väterliche Linie besprochen. Es gibt allerdings, habe ich auch geschaut, beim Matthäus ab und zu werden die Frauen auch erwähnt zumindest. Es wird zwar nicht ihre Abstammungslinie geschildert, aber es wird, ich glaube, an 5 Stellen auch geschrieben, welche Frau da sozusagen beteiligt war.
Aber, ja, bitte. Diese Frau, die dort genannt sind, bei Matthäus, ja? Ich glaube, die haben schon eine besondere Rolle.
Ja, ja.
Weil das waren keine Juden, soweit ich weiß.
Ja. Ja, ist richtig, natürlich, das ist mit Sicherheit nicht zufällig drinnen, das sind nicht jetzt irgendwie zufällig ausgewählte Personen. Das könnte man es auch einmal genauer anschauen, was die Bedeutung dieser Frauenpersonen da drinnen ist. Weil beim Lukas werden keine Frauen aufgezählt, da ist es rein die männliche Abstammungslinie, die also ganz chronologisch geschildert wird. Und bei Lukas geht ja die Abstammung, wie wir wissen, wird sie hinaufgeführt bis Adam und der war Gottes. Und es sind dort dann insgesamt 77 Generationen, die aufgezählt werden. Wobei man ja auch immer vorsichtig sein muss, was jetzt eine Generation bedeutet, weil insbesondere bei Lukas, weil das ja eigentlich zurückführt weit in die atlantische Zeit dann hinein und noch darüber hinaus. Und da sind Generationen damit nicht mehr individuelle Menschen gemeint, sondern ganze Stämme, die sich von einem bestimmten Vorfahren ableiten. Das ist ja dann auch die Schilderung, was heißt, Methusalem wurde, weiß ich nicht, 900 Jahre alt oder so. Das war aber nicht der einzelne individuelle Mensch, sondern der Stamm, der sich von Methusalem ableitete. Und solange dieser Stamm eben das gemeinsame Stammesbewusstsein bewahrt hat, solange hat man eben gerechnet, lebt dieser Methusalem. Und wenn das dann nicht mehr der Fall ist, dann wird es abgelöst durch einen neuen. Also erst in der nachatlantischen Zeit kann man einigermaßen mit individuellen Generationen rechnen, also als individuelle Menschen. Also bei Matthäus wird die Abstammung aber nur bis Abraham zurückgeführt. Das hebräische Volk gilt als das Volk Abrahams, Isaaks und Jakobs. Also bis dahin wird das zurückgeführt. Also bis zum Ursprung eigentlich des hebräischen Volkes, könnte man sagen, aber nicht darüber hinaus. In welche Zeit führt uns das zurück? Naja, nach biblischem Bericht etwa so 1900 vor Christus ungefähr. Also 1900 ungefähr, zweites Jahrtausend vor Christus ungefähr. Wir stehen also da mittendrin eigentlich in der ägyptisch-chaldäischen Kulturepoche. Historisch ist ja dieser Abraham eigentlich nicht zu fassen, also historische Dokumente gibt es im Grunde gar keine. Also wir sind hier auf den biblischen Bericht angewiesen, beziehungsweise auf die hellsichtige Forschung. Und nach dem biblischen Bericht herrschte zur damaligen Zeit, beziehungsweise auch nach der Legende nach, also nach den außerbiblischen Legenden, aber auch in der Bibel wird so erwähnt, Nimrod der Jäger. Berühmte Nimrod der Jäger, von dem es in der Bibel auch heißt, er war der Erste, der Macht gewann auf Erden. Was also so viel ausdrücken will, dass er der Erste war, der so etwas wie eine Königswürde repräsentiert hat. Wir stehen nämlich jetzt in der Zeit, wo überhaupt erst die Völkerbildung so richtig anfängt. Das ist zum Beispiel auch die Zeit des Turmbaus zu Babel. Nimrod soll ja auch der gewesen sein, der den Turmbau zu Babel befohlen hat. Und darauf wissen wir, ist die babylonische Sprachverwirrung erfolgt, die ja insofern also eine historische Tatsache ist, als eben damals sich die Menschheit in einzelne Völker zu gliedern begann und diese Völker dann unterschiedliche Sprachen entwickelt haben und sich langsam abgegrenzt haben voneinander. Vorher gab es Stämme, unterschiedliche Stämme, die Sprache war aber noch so, dass sich eigentlich im Grunde jeder mit jedem irgendwie verständigen konnte. Ja, natürlich war also diese Sprache davor praktisch überhaupt nicht intellektuell geprägt, sondern sehr viel mehr aus der Empfindung heraus geprägt und dadurch war es auch viel leichter im Nachempfinden dieser Empfindungen, also die Sprache des anderen zu verstehen. Das hört jetzt auf, das heißt, es ist auch die Zeit, in der eine gewisse erste Intellektualisierung beginnt. Also es ist noch nicht so die Zeit, wo die Philosophie entwickelt wird, das wissen wir, das ist erst in der griechisch-lateinischen Zeit, aber so ein gewisser Anfang ist da. Also wo auch jetzt die letzten Reste des hellsichtigen Bewusstseins im Großen und Ganzen verschwinden und eben dafür eine neue Art des Bewusstseins herauskommt. Und das verknüpft sich eben jetzt ganz besonders intensiv, nämlich mit der Gestalt des Abraham. Abraham ist nämlich der, sagt Rudolf Steiner, bei dem als Ersten das Werkzeug des physischen Gehirns so ausgebildet war, dass er im Denken das Gottesbewusstsein erfahren konnte. Das heißt, im gedanklichen Erleben sozusagen die Gottheit erfahren konnte und nicht mehr im hellsichtigen Erleben. Also es wird jetzt abgelöst, das hellsichtige Erleben durch eine innere gedankliche Gewissheit, aber über das Göttliche. Und nicht ohne Grund gilt ja dann fürs Judentum auch, du sollst dir von Gott kein Bild machen. Das ist ja eines der ganz wichtigen Gebote. Und damit ist aber vor allem eben gemeint, dass ja eigentlich die Imagination jetzt wegkommen soll und ersetzt wird durch dieses innere, gedankenartige Erleben, sagen wir es mal. Es ist noch nicht dieses ganz logische Denken, das wir dann später haben, das beginnt in der griechischen Zeit erst, aber es ist eine Vorstufe dazu. Das ist eine Vorstufe von dem Denken, also das geistig-moralische eigentlich erfasst wird. Und Abraham ist eben der Erste, der ein entsprechendes physisches Gehirn ausgebildet hat, das dazu fähig ist. Das ist nämlich der Punkt, dass diese Erkenntnisart jetzt gebunden ist an das physische Werkzeug oder zusammenhängt mit dem physischen Werkzeug. Das hellsichtige Erleben, das bis dahin noch vorherrschend war, war ja nicht an das physische Werkzeug gebunden, sondern hing sehr viel stärker mit dem Ätherleib zusammen. Weil die Imagination bedient sich sehr stark auch des Ätherleibs. Diese Art des Gottesbewusstseins, des gedanklichen Gottesbewusstseins sozusagen, das Abraham entwickelt hat, das braucht das Werkzeug des physischen Gehirns. Und das Interessante ist aber, dass er gerade in diesem gedanklichen Bewusstsein eigentlich die höchste Gottheit erfasst in gewisser Weise. Während die hellsichtige Erfahrung zu der Zeit, sofern sie überhaupt noch vorhanden war, eigentlich nur mehr niedere Geisteswesen erfasst hat. Darum ist das ja dann auch im ganzen Alten Testament wird diese alte Art der Hellsichtigkeit total verteufelt, also diese heidnische, sozusagen heidnische Art der Hellsichtigkeit. Weil man spürt also mit einem gewissen Recht spürt, dass da eigentlich hauptsächlich nämlich sogar nur die dämonischen Kräfte erlebt werden und die sich darin geltend machen und höhere geistige Wesen gar nicht mehr erfahren werden in dieser Hellsichtigkeit. Die werden jetzt aber auf andere Art in dieser Gedankenform erfasst, wie es erstmals bei Abraham auftritt. Interessant ist ja auch die Legende, wie im Abraham aufwächst. Das steht nämlich im Zusammenhang jetzt mit diesem Nimrod, dem Jäger. Terach, der Vater Abrahams, war nämlich Feldherr des Nimrod, also ein großer Feldherr des Nimrod. Und Nimrod wurde aber prophezeit, dass ihm also durch den Sohn des Terach, also durch den Sohn seines Feldherrn, große Schwierigkeiten bereitet würden, dass das einer sein würde, der viele Könige stürzt und weiß Gott was. Also wie es dann immer so ist, hat sich dann Nimrod gedacht, den muss man beseitigen. Also so eine ähnliche Geschichte im Dreikönigsspiel, so ein Vorgriff. Es ist sicher auch wieder nicht ganz zufällig, dass da so ähnliche Geschichten spielen. Aber Terach gelingt es also, den Nimrod zu täuschen und er kann seinen Sohn Abraham in einer Höhle verstecken und dort wächst er alleine auf. Alleine auf, wie die Legende sagt, und er nährt sich dadurch, dass er die Milch aus seinem rechten Daumen saugt. Also zieht er. Also er saugt sich sozusagen selbst, indem er die Milch aus seinem rechten Daumen zieht. Das ist natürlich ein Bild jetzt, ein imaginatives Bild durchaus noch. Der Daumen steht also sehr stark für die Ich-Kraft, das ist damit einmal gemeint. Das heißt, er saugt seine Kräfte sozusagen aus sich selbst.
Machen unsere
Säuglinge heute. Ja, sie genau, sie sind richtig. Richtig. Ganz genau. Es liegt also gar nicht so fern. Ja, also dieser Abraham überlebt eben dadurch. Und das Interessante ist eben, dass er also diese Kräfte, die ihm früher durch die alte Hellsichtigkeit zugänglich waren, dass er die jetzt aus sich selbst herauszuschöpfen beginnt. Beziehungsweise, man kann es auch so sagen, diese Kräfte, die früher also im Ätherleib waren und tätig waren, wenn der Mensch hellsichtig war, wenn er Imaginationen entwickelt hat, die haben sich jetzt hereingezogen. Und die haben eigentlich die entsprechenden Gehirnstrukturen ausgebildet, geformt, die jetzt dieser Abraham verwenden kann, um im Gedankenelement das Gottesbewusstsein zu erfahren. Aber dadurch stehen diese ätherischen Kräfte jetzt nicht mehr frei zur Verfügung, sonst, weil vorher waren sie nicht gebunden ans Physische. Jetzt, dadurch konnten die Imaginationen in ihnen rege werden. Jetzt binden sich diese Kräfte ans Physische, namentlich ans physische Gehirn und beginnen das auszuplastizieren. Also das heißt, die Grundlage der Denkkräfte sind eigentlich die alten Imaginationskräfte, aber so, dass sie jetzt eben das physische Werkzeug ausbilden. Während sie früher frei im Ätherischen tätig waren. Das ist der Unterschied.
Aber jetzt schon wieder frei.
Jetzt sind wir in der Zeit, wo sie wieder frei werden. Richtig. Richtig. Wir werden auf das noch sehr deutlich hinkommen, weil diese Entwicklung jetzt, die mit Abraham begonnen hat, das ist ein Anfang einmal, ein Anfang einer Entwicklung. Also das heißt, bei Abraham war dieses physische Werkzeug zwar als erstem veranlagt und er konnte erste Erkenntnisse sozusagen damit entwickeln und darum konnte eben Jahwe den Bund mit ihm schließen und so weiter, wie das in der Bibel eben geschlossen, beschrieben ist. Aber dieses physische oder sagen wir überhaupt dieses leibliche Werkzeug musste erst durch viele Generationen ausreifen, um sozusagen zu seinem Höhepunkt, zu seiner vollen Reife zu gelangen. Und die Frage ist jetzt, wann wurde diese Reife erreicht? Na, sie wurde erreicht genau zu dem Zeitpunkt, als der salomonische Jesus geboren wurde. Und sozusagen gerade dieser Leib des salomonischen Jesus, der sich in dieser Linie von Abraham ableitet, der hat jetzt eigentlich diese Fähigkeiten, die mit Abraham begonnen haben, in der höchst vollendeten Form. Und darüber hinaus ist das eigentlich gar nicht mehr vervollkommenbar. Also darüber hinaus geht es eigentlich gar nicht mehr. Und das heißt, wenn man heute noch mit vergleichbaren Kräften hausieren geht, ist das eigentlich was, was schon wieder bergab geht. Also das hat seinen Höhepunkt überschritten.
Stand das mit der Ich-Kraft im Verhältnis, in Verbindung?
Kommen wir gleich drauf. Ich werde das... Ist nämlich jetzt sehr interessant, wie das mit den 42 Generationen zusammenhängt, dieser Entwicklungsprozess nämlich, bis zu dem salomonischen Jesus, bis wir beim salomonischen Jesus anlangen. Nämlich einmal die erste Frage ist, warum überhaupt 42 Generationen? In der Bibel steht nie was Zufälliges, es ist nicht zufällig 42 Generationen. Naja, tast man es einmal vor an diese Sache. Wenn wir es mit Entwicklungsprozessen zu tun haben, also mit Prozessen, die in der Zeit verlaufen, dann ist immer sehr bedeutsam die 7-Zahl. Die 7-Zahl ist eigentlich die Zahl der Entwicklung. Wir kennen das in der individuellen Entwicklung des Menschen, da haben wir diese 7-Jahresperioden. Also 7 Jahre dauert es, bis der physische Leib soweit ausgereift ist, vollkommen fertig ist und mit dem 7. Lebensjahr wird dann überhaupt erst der Ätherleib als Selbstständiger geboren. Dann entwickelt sich der Ätherleib weiter, mit dem 14. Lebensjahr etwa ist der Ätherleib fertig, eigenständig ganz geworden und dann wird der Astralleib geboren und so weiter. Und später folgen dann die seelischen Wesensglieder auch wieder in diesen 7-Jahres-Stufen, wobei das dann oft nicht mehr so deutlich in der Biografie herauskommt. Allerdings, wenn man genauer hinschaut, sieht man es auch. Also das ist übrigens auch ein sehr empfehlenswertes Studium, einmal, also vor allem, wenn man schon ein gewisses Alter erreicht hat, zurückzuschauen auf sein Leben und einmal zu sehen, wie schaut es denn aus mit diesen 7-Jahres-Epochen. Also die lassen immer ihre Spuren hinter sich. Die sind eigentlich relativ deutlich sogar.
Ja. Gesetz oder eine Tradition, dass man sozusagen, wenn man jetzt so leibliche Geschwister
hat,
und Schwester hat, dann muss man warten, bis 7 Generationen vorgehen,
ja.
Und dann sozusagen diese Verwandten dürfen miteinander heiraten.
Ja.
Das heißt, erst nach
7 Generationen, ja.
Dürfen die Verwandten heiraten.
Ja. Das ist richtig, weil da steckt was sehr Wichtiges dahinter, weil eben nach 7 Generationen, nach 7 Schritten eben ein gewisser physischer Entwicklungszyklus vollendet ist, bis zu einem gewissen Grad abgeschlossen ist, dann kommt was Neues. Und damit also spielt dann das keine Rolle mehr. Also da ist etwas Neues drinnen.
Entschuldige, ich habe das nicht ganz verstanden. Heißt das, also in 7 Generationen dürfen sie nicht miteinander verwandt gewesen sein?
Genau.
Also es entsteht dann gewisse Verwandt, zum Beispiel die Cousinen,
ja.
Dürfen nicht und dann noch eine Generation
ja.
Steht,
ja,
die Kinder von diesen Menschen dann Sie dürfen auch miteinander mitteilen.
Ja, erst wenn das sieben Stufen über sieben Stufen gegangen ist.
Die wissen das doch gar nicht. Die sind ja dann ganz weit auseinander. Ja, vielleicht, die wissen nicht, obwohl ich weiß, ja, zum Beispiel, bis 5 Generationen weiß ich schon.
Ja, ja.
Sonst so schädlich, ja. Interessant.
Trotz vieler Kinder, nämlich.
Ja.
Ja, ja, da wird schon ziemlich unübersichtlich.
Ich kann mit mir bleiben.
Ja.
Das ist in Europa so durchgemischt.
Ja, ist es richtig. Ja, ja. Das bei uns ist das verstärkt durchmischt noch. Ja, es ist richtig. Das stimmt.
Entschuldigung, Armenien gehört auch noch zu Europa.
Hochmut des Winters.
Ja, 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 eigentlich bis dorthin, richtig. Ja, ja, richtig. Ja, das ein interessantes Faktum, also die 7-Zahl ist wichtig in der Entwicklung. Jetzt kommt aber noch ein interessantes Faktum dazu, dass vielfach wesentliche Eigenschaften, die durch die Vererbung weitergegeben werden, nicht direkt von den Eltern auf die Kinder weitergegeben werden, sondern das kennt man, das ist ein häufiges Phänomen, sondern sehr viel stärker von den Großeltern auf die Enkel. Es wird also eine Generation übersprungen. Es ist auch oft die Ähnlichkeit in vielen Dingen zwischen Großeltern und Enkel stärker als die zwischen Eltern und Kindern. Und das gilt jetzt insbesondere eben auch für diese Fähigkeiten, die erstmals bei Abraham veranlagt waren, die also dazu geführt haben, dieses Werkzeug des physischen Gehirns so auszubilden, dass es eben fähig war, im Gedanken erleben, das Göttliche zu erfassen. Das heißt, in Wahrheit müssen wir, wenn jetzt rein auf der physischen Ebene dieser Impuls vollkommen ausreifen soll, nicht 7 Generationen zählen, sondern wenn wir immer eine überspringen, 14. Also wir haben 14 Generationen, in denen dieses physische Werkzeug einmal ausreift. Damit sind wir aber noch nicht auf den 42, noch lange nicht. Mal drei, genau, mal drei. Naja, wie kommen wir jetzt auf dieses Mal 3? Naja, was hat denn der Mensch überhaupt für leibliche Wesensglieder? Den physischen Leib, den Ätherleib und den Astralleib. Und dort drinnen wohnt dann sozusagen das Ich, also das eigentlich Geistige des Menschen. Also wenn wir die vollständige leibliche Entwicklung nehmen, müssen wir nicht nur den physischen Leib betrachten, sondern es muss sich entsprechend auch der Ätherleib anpassen, es muss sich entsprechend auch der Astralleib anpassen, sonst nützt dann nämlich das ganze physische Werkzeug nichts. Weil das kann noch so fein ausgebildet sein, wenn der Ätherleib nicht gelernt hat, damit umzugehen, nützt es nichts und der Astralleib muss das auch gebrauchen können. Und das dauert jetzt auch wieder jeweils 14 Generationen, also weil auch hier immer eine Stufe übersprungen wird, und damit kommen wir jetzt auf die 3 mal 14, also 14 zur Ausbildung des physischen Leibes, 14 zur Ausbildung des Ätherleibes und 14 zur Ausbildung des Astralleibes. Das hintereinander, das ist im Übrigen auch in gewisser Weise wieder eine Widerspiegelung sogar der ganzen großen planetarischen Entwicklung, wenn man will. Da fängt es ja auch an, am alten Saturn wird der physische Leib veranlagt. Dann kommt auf der alten Sonne der Ätherleib dazu, auf dem alten Mond der Astralleib. Jetzt ist es aber natürlich auch so, dass in Wahrheit ja der physische Leib dann gar nicht nur 14 Stufen durchmacht, sondern er wird ja auch noch während der weiteren Entwicklung verändert und auf eine höhere Stufe gehoben. Das heißt also, wenn der Ätherleib so angepasst wird, dass er den physischen Leib entsprechend gebrauchen kann, ändert sich zugleich aber auch noch weiter der physische Leib. Also das ist ein wechselseitiger Prozess. Aber der kommt eben erst in Schwung, nachdem der physische Leib überhaupt einmal eine erste Entwicklungsphase durchgemacht hat, die eben 7 Stufen bzw. 14 Generationen umfasst, weil immer eine Stufe übersprungen wird, eine Generation übersprungen wird. Also wenn man will, kann man darin durchaus also dieses Abbild der großen planetarischen Entwicklung auch sehen, in verkleinertem Maßstab. Es ist dasselbe. Und wenn dann der Astralleib entwickelt wird, wird der physische Leib auch noch einmal auf die dritte Stufe sozusagen gehoben und der Ätherleib auf eine zweite Stufe hinaufgehoben. Darum ist ja auch gerade das physische Werkzeug das am weitesten entwickelte in Wahrheit. Und der Astralleib ist das am wenigsten weit entwickelte und entsprechend gebärdet er sich auch häufig. Also, der physische Leib ist eigentlich hoch vollendet und hoch vollkommen im Vergleich zu unserem Astralleib. Mit dem Problem kämpft. Und das Ich ist überhaupt das Baby. Das quäkt da noch ganz klein herum. Und ist oft entsprechend hilflos auch. Das ist ganz klar. Also über diese 42 Generationen wird das entwickelt. Noch ein bisschen was zu dem Abraham dazu, was vielleicht auch wichtig ist. Also erstens einmal hieß dieser Abraham laut dem Bericht der Bibel ursprünglich Abram, nicht Abraham. Also der Name Abraham ist ihm erst dann später verliehen worden. Und ihr werdet euch vielleicht erinnern daran, also in der Bibel, wie das geschildert wird, dass Abraham, also war mit seiner Frau Sarai, wie sie auch ursprünglich hieß, verheiratet und dass die lange keine Kinder hatten, also lange kinderlos blieben, was ja gerade in der damaligen Zeit also als sehr schweres Schicksal empfunden wurde. Und das geht ja dann so weit, dass Sarai, also die Ehefrau des Abraham, dem Abraham sagt, du musst also ein Kind zeugen mit einer anderen Frau, also mit der Magde, mit der Magd Hagar. Aus dieser Verbindung geht ja dann tatsächlich ein Sohn hervor, das ist jener Ismael, der Stammvater der arabischen Völkerschaften geworden ist. Und das ist auch eine ganz, ganz wichtige Sache, dass sich das ableitet. Das werden wir dann gleich also noch näher beschreiben. Im Übrigen steht das dann ein bisschen böser in der Bibel drin. Ich will das gar nicht kommentieren. Es steht dann drin, also über diesen Ismael, er wird ein wilder Mensch sein, seine Hand wieder jedermann und jedermann die Hand wieder ihn erheben und wird gegen alle seine Brüder wohnen. So steht es also in der Lutherbibel drinnen. Ich sage sonst nichts dazu. Nein, wir werden noch darauf zurückkommen, ich werde was Positives dann auch dazu sagen. Ich sage jetzt nur, was die Bibel sagt, ich sage nichts, als was mir der Freie Meister gesagt hat. Ja, was eben noch interessant ist, ja, also dann später bekommt aber Sarah doch noch ein Kind, also den Isaac eben, in hohem Alter, wie es zumindest in der Bibel steht, also in ihrem 90. Lebensjahr, also die Sarah ist damals 90 und der Abraham schon 100 Jahre, ist auch wieder die Frage, wie das genau zu nehmen ist, aber und Sarah, wie sie dann schon heißt, fordert aber von Abraham, dass eben die Magd Hagar mit ihrem Sohn Ismael verstoßen wird, der eigentlich Erstgeborene des Abraham in dem Sinn war, aber der wird dann verstoßen, in die Wüste geschickt werden. Die werden aber von einem Engel gerettet und so weiter und begründen eben dann die arabischen Völkerschaften letztlich. Ganz wichtig ist aber im Leben Abrahams die Begegnung oder die Einweihung durch den großen sonneneingeweihten Melchisedek. Diese Einweihung findet also vor den Toren Jerusalems statt. In der Bibel steht das eigentlich nur ganz kurz, also dass vor den Toren Jerusalems eben dem Abraham der Melchisedek entgegenkommt mit Brot und Wein als Opfergaben. Und da erfährt er also seine eigentliche Einweihung auch. Also er ist auch dann ein Eingeweihter, auch dieser Abraham. Und von diesem Melchisedek sagt Rudolf Steiner, dass das eben niemand anderer ist als jener große Sonneneingeweihte, der auch als Manu bezeichnet wird, der also der große Führer durch die atlantische Zeit war, durch die atlantischen Orakel war. Und der auch eben die Völkerschaften dann nach dem Untergang der Atlantis herübergeführt hat eben bis nach Indien hinüber und dort auch initiiert hat, also die urindische Kultur und entsprechend belehrt hat die sieben heiligen Rishis, der auch die entscheidenden Impulse und die entsprechende Einweihung verliehen hat dem Zarathustra, dann dem Ur-Zarathustra in der urpersischen Zeit. Der tritt jetzt als dieser Melchisedek auf, mitten in der ägyptisch-chaldäischen Zeit in Wahrheit stehen wir drinnen und gibt also diesem Abraham seine Einweihung. Und danach beginnt eigentlich erst so richtig die Mission des Abraham. Diese Einweihung besteht eben nämlich darin, dass er Abraham lehrt zu erkennen, dass diese Kräfte, die er jetzt in diesem erwachenden Denken aus sich schöpft, dass das dieselben Kräfte sind, die früher durch die Hellsichtigkeit erlebt wurden. Also was früher in der Hellsichtigkeit erlebt wurde, das kann er jetzt mit Hilfe dieses Werkzeugs erleben. Und in das wird er eben eingeweiht durch den Melchisedek. Er wird also nicht ohne Grund auch nach Jerusalem geführt, also in die Nähe der Schädelstätte auch. Das ist ja immer wieder sehr wichtig. Das hat ja auch eine sehr starke symbolische Bedeutung, indem es eben zusammenhängt auch mit dem Werkzeug des physischen Gehirns und mit der Ausbildung dieser Kräfte, die darin tätig sind. Und auch die Opferung des Isaak, die Abraham befohlen wurde. Also jetzt kriegt dann mit 90 Jahren kriegt die Sarah doch also noch selber einen Sohn, den Isaak, und dann endlich wird der Sohn geboren, jetzt befiehlt Gott, also dieser Isaak muss geopfert werden. Also das ist also eine Prüfung für den Abraham, du musst deinen Sohn opfern. Also auf den er jetzt 100 Jahre lang schon gewartet hat, den soll er opfern, und die Legende sagt sehr wichtig, dass diese Opferung eigentlich dort stattfinden sollte, wo die Schädelstätte ist, genau an diesem Platz eigentlich. Und wie wir wissen, in letzter Minute wird aber diese Opferung noch verhindert, eben durch das Eingreifen Jahres, und es wird stattdessen ein Widder geopfert. Was auch wieder natürlich eine symbolische Bedeutung hat und ein Hinweis bereits ist auf das herannahende Verstandesseelenzeitalter, also auf das Widderzeitalter, also auf die griechisch-lateinische Zeit. Im Übrigen gibt es über diesen Melchisedek, über diesen hohen Sonneneingeweihten auch alle möglichen Legenden in den Apokryphenschriften. Also zum Beispiel, da gibt es zum Beispiel die Apokryphenschrift, die Schatzhöhle genannt wird. Und da wird etwa geschildert, wie dieser Melchisedek gemeinsam mit Sem, also dem einen Sohn Noahs, den Leichnam des Adam, der ja in der Arche Noah mitgeführt wurde, dass er den bringt eben nach Golgatha, auf die Schädelstätte, und dass er dort bestattet wird. Und Melchisedek bleibt an dieser Stelle dann als Hohepriester, ab diesem Zeitpunkt als Hohepriester, eben an dieser Schädelstätte. Ehelos, als Priester des höchsten Gottes, bleibt er an dieser Stätte. Jetzt ist noch etwas sehr interessant. Wenn wir jetzt also diese weitere Entwicklung durch die Generationen von Abraham, durch diese dreimal 14 Stufen betrachten, dann ist ja ganz besonders erwähnenswert eben diese Linie Abraham, Isaac, Jakob, und dieser Jakob hat dann 12 Söhne, die 12 Söhne des Jakob, die die Stammväter der 12 Stämme Israels werden. Und Abraham wird ja verheißen, deine Nachkommen, so steht es in den meisten Bibelübersetzungen, sollen zahlreich sein wie die Sterne am Himmel. Und Rudolf Steiner korrigiert diese Übersetzungen insofern, als er sagt, dass er richtig heißt, es ja eigentlich, deine Nachkommen sollen geordnet sein wie die Sterne am Himmel. Das heißt, sie sollen ein Abbild, ein vollkommenes Abbild der kosmischen Ordnung sein. Und mit den 12 Stämmen ist die Beziehung zu den 12 Tierkreiskräften namentlich gegeben. Also das heißt, es soll in dem ganzen hebräischen Volk, das sich jetzt herausbildet, das sich eigentlich ableitet von Abraham, also damit kennen wir jetzt aber auch die besondere Bedeutung des hebräischen Volkes, nämlich dieses ganz besondere physische Werkzeug, auch das bei Abraham erstmals veranlagt wurde, zur Reife zu bringen. Das ist eine ganz besonders wichtige Aufgabe dieses insgesamt hebräischen Volkes. Das jüdische Volk ist dann ja noch sogar, könnte man sagen, ein engerer Teil davon, weil das leitet sich ja von einem dieser 12 Stämme ab. Also da verdichtet sich das Ganze dann noch auf einen dieser Stämme, also auf den Stamm Juda eben. Aber insgesamt das hebräische Volk umfasst 12 Stämme, die sich eben ableiten von den 12 Söhnen Jakobs, und die sind geordnet eben wie die Sterne am Himmel, also wie die Tierkreiszeichen. Also im Kern geht es darum, dass damit nach und nach eine Leibeshülle geschaffen wird, in der sich vollkommen der Makrokosmos ausdrückt. Also eine Leibeshülle, die ein vollkommener Mikrokosmos ist. Das ist der Sinn also dieser Entwicklung durch die 42 Generationen. Und das ist sozusagen jetzt das leibliche Werkzeug, das dem sich verkörperten Zarathustra-Ich, beziehungsweise identisch mit dem salomonischen Jesus, zur Verfügung gestellt wird. Der hat jetzt, also der bekommt den Leib, in dem am vollkommensten der Ausdruck des ganzen Makrokosmos gegeben ist. Man könnte es also sagen, in diesem Leib des salomonischen Jesus lebt der Geist des ganzen Kosmos drinnen. Mit dem Ätherischen und dem Astralischen, also wirklich betreffend alle Leibeshüllen, die eben nicht nur das Physische betreffen, sondern auch das Ätherische und das Astralische. Das Ich ist jetzt ein anderes Kapitel. Das Ich des Zarathustra ist das, das durch viele Inkarnationen jetzt herüberkommt. Und jetzt aber ein ganz, ganz vollkommenes Werkzeug bekommt. Und man muss denken, in alten Zeiten war es aber so, und mit alten Zeiten sind jetzt wieder insbesondere die vorchristlichen Zeiten gemeint, dass eigentlich alle Begabungen und alle Fähigkeiten, die ein Mensch entwickeln konnte, gebunden waren an dieses leibliche Werkzeug. Also das nämlich durch die Vererbungslinie hervorgegangen ist und umfasst aber im physischen Leib, Ätherleib, Astrale. In allen dreien wirken nämlich Vererbungskräfte drinnen. Also es wird im Physischen was weitergegeben, es wird aber auch im Ätherischen etwas weitergegeben und auch im Astralischen. Also auch seelische Eigenschaften werden weitergegeben. Und was nicht auf diese Art, also durch Vererbung in alter Zeit weitergegeben wurde, war als Fähigkeit für die Menschen eigentlich nicht vorhanden. Also das Ich konnte zur damaligen Zeit überhaupt nur das gebrauchen, was ihm da von außen, im Grunde von außen gegeben wurde, weil das ist ja die Hülle des Ich, auch dieser Leib ist die Hülle des Ich. Und die Kräfte, die drinnen wirken, sind eben letztlich die kosmischen Kräfte. Und hinter diesen... Ja, ich lese euch einmal das Stückchen vor, wie das Rudolf Steiner beschreibt. So fühlten diejenigen, welche zunächst etwas wussten von dem großen Mysterium Christi. Sie fühlten schon in dem Blut, welches dieser Matthäus Jesus von Nazareth in sich hatte, ein Abbild des Kosmos. Ein Abbild jenes Geistes, der im ganzen Kosmos waltet. Dieses Geheimnis drückten sie aus, indem sie sagten, in dem Blut, in welchem leben sollte das Ich, das dann Jesus von Nazareth war, und zwar der salomonische Jesus von Nazareth, lebte der Geist des ganzen Kosmos. Sollte also dieser physische Leib geboren werden, dann musste er sein ein Abdruck des Geistigen des ganzen Kosmos, des Geistes, der da waltet in der Welt. Das war ursprünglich die Formel, dass die Kraft, die jener Blutmischung zugrunde lag, welche die des Zarathustra oder Jesus von Nazareth wurde, dass diese Kraft der Geist war unseres ganzen Kosmos, eben jener Geist, der ursprünglich nach der Trennung der Sonne von unserer Erde brütend dasjenige durchdrang, was sich herausgegliedert hatte in der Weltenevolution. Da kommt jetzt also Rudolf Steiner zu sprechen, nämlich auf die Schöpfungsgeschichte, wie sie in der Bibel besprochen wird. Die Schöpfungsgeschichte in der Bibel geht ja zurück in Wahrheit bis auf die Zeit, als sich die Erde von der Sonne getrennt hat. Nicht weiter zurück. Also die geht nicht zurück an den wirklichen Anfang der Erde und schon gar nicht zurück bis zum alten Saturn, sondern sie beschreibt eigentlich die Situation der Trennung der Erde, die selber noch den Mond in sich hat, von der Sonne. Da beginnt also in etwa die Schilderung der Schöpfungsgeschichte in der Bibel. Und darüber, über diese Schöpfungsgeschichte hat ja Rudolf Steiner eigene Vorträge gehalten, einen sehr interessanten Vortragszyklus in München, und auf den nimmt er jetzt Bezug. Aus den schon erwähnten Münchner Vorträgen wissen wir, wenn wir den Beginn der Genesis, das Breshit bara Elohim et Hashamashim vet Aretz, nicht mit, also das ist im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Das ist nichts anderes. Das ist auf Hebräisch. Ich wäre auch einmal interessant, sich damit zu beschäftigen, wie das in der Sprache drinnen liegt, in der hebräischen Sprache, wie da sehr genau diese Dinge sind, weil es in der hebräischen Sprache noch sehr, 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 sehr tiefe esoterische Kräfte in Wahrheit drinnen liegen. Wenn wir also den Beginn der Genesis nicht mit den trivialen Worten der heutigen Zeit übersetzen wollen, die sich nicht mehr mit dem alten Sinn decken, sondern wenn wir den wahren Sinn heraussuchen, dass wir dann zu übersetzen haben, und jetzt sagt es der Steiner ganz genau, in dem, was herübergekommen war, aus dem Saturn, Sonnen und Mondendasein, also alte Saturn, alte Sonne, alte Mond, ersannen in kosmischer Tätigkeit die Elohim dasjenige, was sich nach außen offenbart, was sich im Innern regt. Und über dem, was sich im Innern regt und durch das, was sich regt, herrschte das finstere Dunkel, aber es breitete sich aus da hinein, es brütete darüber, es durchdringend mit Wärme, ähnlich wie das Huhn das Ei, der schöpferische Geist der Elohim, Ruach Elohim. Also das ist etwas, was Rudolf Steiner in diesen Vorträgen über die Schöpfungsgeschichte dann sehr ausführlich schildert. Was da als Geist brütete, das ist dasselbe, ganz dasselbe, was dann die Ordnung bewirkte, welche man ausdrücken konnte in einer gewissen Weise durch die Konstellation der Sterne. Also da drinnen entstehen jetzt diese Kräfte, diese ordnenden Kräfte, oder die sind da drinnen tätig, als der Geist Gottes brütete über den Wassern, wird es oft übersetzt. Wobei diese Wasser eben noch nicht äußere Wasser in Wahrheit sind, sondern das ist eigentlich mehr das Astralmeer zu dem Zeitpunkt noch gemeint. Aber da wird wird also die Ordnung entwickelt, die unser heutiges Sternensystem ausmacht. Also die Ordnung unseres heutigen Tierkreises kommt da heraus. Da lebt aber natürlich alles das drinnen, was durch die vorangegangenen planetarischen Entwicklungsstufen schon herausgekommen ist. Das ist da verarbeitet, aber so wie es jetzt mit der Erdenschöpfung herauskommt, ist es eben das, was dann geschildert wird, auch in der Genesis drinnen, also in der Schöpfungsgeschichte. Was da als Geist brütete, das ist dasselbe, also ganz dasselbe, was dann die Ordnung bewirkte, welche man ausdrücken konnte in einer gewissen Weise durch die Konstellation der Sterne. So fühlten die ursprünglichen Eingeweihten des Christusmysteriums, dass die Blutmischung des Jesus von Nazareth ein Abbild dessen war, was Ruach Elohim durch das Weltendasein hindurch bewirkte. Ruach Elohim ist der Geist Gottes. Man könnte, das Wort ist nicht ohne Grund verwandt mit unserem deutschen Wort Rauch. Rauch, der Dunst, der Geist der Elohim, es ist gemeint damit, mit diesem Ruach Elohim. Wenn man sich auch einmal noch genauer beschäftigen, ist es auch ein sehr diffiziler Begriff. Und sie nannten daher das Blut, das auf diese Weise für das große Ereignis zubereitet worden ist, geschaffen durch den Geist des Weltendaseins. Durch denselben Geist, der in jener bedeutungsvollen Schilderung der Genesis, in dem Breshit Bara Elohim und so weiter genannt wird, Ruach. Also Ruach Elohim ist das, was schaffend hervorgebracht hat, die ganze kosmische Ordnung, so wie sie jetzt während unserer Erdenentwicklung sich da im Kosmos ausspannt. Und das ist dieselbe Ordnung, die jetzt zugrunde liegt, diesem Leibesgefüge des salomonischen Jesus, also diesem Leibesgefäß, das dieser salomonische Jesus verliehen bekommt. Und das Besondere eben dieses einzigartigen Leibesgefäßes ist, dass das eben wirklich ein vollkommener Abdruck, dieser Abbild dieser kosmischen Ordnung ist, was bei allen anderen Leibern eben nur in mehr oder weniger vollkommenerer Form, oft sehr viel weniger vollkommeneren Form vorhanden ist. Aber in diesem einzigen Leibesgefäß ist ein vollkommenes Abbild drinnen und daher ist sozusagen dieser Leib des salomonischen Jesus, kann man sagen, empfangen worden aus dem kosmischen Geist heraus. Und das ist es jetzt, was eigentlich nach Rudolf Steiner gemeint ist mit der Conceptio Immaculata, mit der unbefleckten Empfängnis. Da ist ein reines Abbild jetzt der kosmischen Kräfte drinnen, ungetrübt und ungestört eigentlich durch die Einflüsse der Widersacherkräfte namentlich. Das ist das Interessante. Also es ist so, wie wenn sich also durch dieses ganze hebräische Volk wie in einem Brennpunkt ein Leib herausgebildet hat, der wirklich in Vollkommenheit die kosmische Ordnung widerspiegelt und den man daher eben bezeichnen kann als empfangen aus dem kosmischen Geist heraus. Und das ist die unbefleckte Empfängnis. Oder Steiner sagt das weiter, dieser heilige Sinn, der wahrhaftig größer ist als jeglicher andere triviale Sinn, liegt zunächst als der höhere Sinn dem zugrunde, was genannt wird, die Empfängnis aus dem heiligen Geiste des Weltenalls. Das liegt dem zugrunde, was enthalten ist in dem Worte, und die Gebärerin dieses Wesens war erfüllt von der Kraft dieses Geistes des Weltenalls. Nach Matthäus 1,18. Wir müssen nun die ganze Größe eines solchen Mysteriums empfinden und wir werden dann schon finden, dass in dieser Art die Sache darzustellen etwas unendlich Höheres liegt, als in all dem, was exoterisch in der Conceptio Immaculata, in der unbefleckten Empfängnis gegeben ist. Und das Interessante ist eben, dass bis zu einem gewissen Grad, und da komme ich jetzt zurück auf die katholische Ausdeutung der unbefleckten Empfängnis, die sich auf die Maria bezieht, dass das in gewisser Weise nämlich in dem sich jetzt die katholische Kirche sehr auf das fokussiert, diese Tatsache überhaupt unberücksichtigt bleibt. Es könnte nämlich sehr leicht so erscheinen, als wäre eigentlich der Leib der Maria, der in dieser Art empfangen wurde. Und eigentlich ist es aber der Leib des salomonischen Jesus, für den diese Vollkommenheit gilt, also dass er wirklich sozusagen durch den Geist geheiligt ist oder durch den Heiligen Geist geformt ist, wenn man so will, durch den Geist des ganzen Weltalls letztlich. Und das ist das bisschen Problematische bei dem katholischen Dogma, dass das eigentlich völlig überdeckt den eigentlichen Sinn der unbefleckten Empfängnis. Und was war jetzt dem wiedergeborenen Zarathustra dadurch gegeben, der also jetzt als salomonischer Jesusknabe wiedergeboren wird? Ihm war gegeben in höchster Vollendung die Gotteserkenntnis in der, wenn man so will, Gedankensprache zu erfassen. Dazu kommt, dass der Zarathustra ein sehr, sehr hoher Eingeweihter war, der durch viele Inkarnationen schon durchgegangen war, der schon in der urpersischen Zeit eine sehr hohe Aufgabe erfüllt hat, der damals schon so hoch entwickelt war, zum Beispiel, dass er seine Wesensglieder, namentlich den Astralleib und den Ätherleib, hinopfern konnte und sie in so vollkommener Form hinterlassen konnte, dass sie sich nicht im Kosmos aufgelöst haben, sondern dass sie dann von seinen Schülern, die später als Hermes einerseits, Hermes Trismegistos in Ägypten wiedergeboren wurde, andererseits als Moses im hebräischen Volk. Also der Moses bekommt den Ätherleib des Zarathustra und der Hermes den Astralleib des Zarathustra. Also diese beiden. Es sind nicht exakt die gleichen Zeiten. Sie waren Schüler des Zarathustra schon in früheren Inkarnationen, also schon in der urpersischen Zeit. Und dieser Ätherleib bzw. Astralleib des Zarathustra wurde aufbewahrt in der geistigen Welt und dann, als er als Hermes einerseits bzw. als Moses wiedergeboren wurde, durchaus in unterschiedlichen Zeiten, konnten sie aber dann diese Leiber mitnehmen. Also anstatt, dass sie sich selber einen entsprechenden Ätherleib oder Astralleib, der unvollkommener gewesen wäre, bauen mussten, konnten sie also sich bedienen dieser vollkommenen Wesensglieder, die ihnen von Zarathustra sozusagen hinterlassen worden waren. Nein, also Hermes kommen wir in den Anfang der ägyptischen Zeit hinein, also das liegt so ums dritte Jahrtausend herum vor Christus. Und Moses ist etwa so 13. Jahrhundert vor Christus, also das ist durchaus, liegt auseinander. Tut aber hier nichts zur Sache. Also sie waren zwar in der urpersischen Zeit gleichzeitig Schüler des Zarathustra, sind aber dann nicht gleichzeitig wiedergeboren worden. Oder zumindest in dieser Zeit nicht. Sie sind ja dazwischen also öfters wiedergekommen, sehr oft eigentlich wiedergekommen. Sind also auch seine Schüler und insbesondere Zarathustra zählen also zu den Eingeweihten, die sehr oft wiederkommen auf Erden. Also die sehr viele Inkarnationen durchmachen und Rudolf Steiner sagt ja dann auch später, dass der Meister Jesus, das ist ja wieder nichts anderes als der sich jetzt weiter inkarnierende salomonische Jesus, Zarathustra, der als Meister Jesus jetzt durchgeht durch die Welt, dass der in jedem Jahrhundert verkörpert ist und dass zwischen den einzelnen Inkarnationen oft nur wenige Jahre liegen. Also das ist dadurch möglich, dass diese Wesenheit bereits so hoch entwickelt ist, dass sie keinen langen Durchgang durch die geistige Welt nach dem Tod braucht, sondern sehr schnell wieder herunterkommen kann.
Ja. gefolgt ist, der heißt Wahl.
Ja.
Und ich habe von einem anderen Philosophen ein Buch gelesen.
Ja.
Das ist über das Zarathustra war. Von einer Kommunikation.
Ja. Aha. Ja.
Das war in Karawan.
Ja. Na, das ist durchaus möglich. Ich kenne das Buch nicht, ich kenne die Tatsache jetzt nicht, aber es ist durchaus möglich. Also dieser Zarathustra wurde sehr, sehr oft wiedergeboren. Also er hat sich immer wieder inkarniert und das hat bis heute nicht aufgehört. Es gibt eben zwei verschiedene Arten von Eingeweihten. Die einen sind die ihre Aufgabe mitten in unserer sinnlichen Welt zu erfüllen haben, ganz stark und also immer wieder herunterkommen zu Inkarnationen. Und andere, etwa wie Buddha, die ihre Aufgabe dann aus der geistigen Welt heraus entfüllen, die daher relativ frühzeitig ihre letzte Inkarnation durchmachen, wenn sie also ihre irdische Vollkommenheit erreicht haben, machen sie ihre letzte Inkarnation durch und wirken dann nur mehr aus der geistigen Welt heraus. Der Zarathustra hat auch bereits denselben Vollkommenheitsgrad erreicht wie Buddha, könnte also für seine eigene Entwicklung darauf verzichten, auf weitere irdische Inkarnationen. Das heißt, das Großartige ist, dass diese Eingeweihten dann das Erdenleben bewusst und willentlich auf sich nehmen zum Heile der Menschheit, obwohl sie es für sich nicht mehr müssten.
Wenn das stimmt, was er da schreibt,
ja.
Keine Ahnung, wo das war.
Ja.
Er ist ein Amerikaner.
Muss ich mich mal näher informieren darüber.
Weil er schon sagt, er hat diese Art in Kanada von Zarathustra sozusagen nachverfolgt.
Ja, ja.
Bis Jesus von Nazareth. Aber dieses Lied gibt
es. Ja. Ja, also es ist sicher, es wäre eine interessante Sache, das auch jetzt bei den verschiedenen Völkern da zu untersuchen. Also, weil er ist also sicher in diesen, namentlich in diesen Gegenden immer wieder geboren worden. Ich meine, er kam dann auch als Nazarathos, also zur Zeit der babylonischen Gefangenschaft, war da der Lehrer des Pythagoras zum Beispiel auch. Aber alle Inkarnationen nennt er nur Rudolf Steiner nicht. Also nur einzelne wenige Stationen. Und dann gibt es eben diesen historisch fassbaren Zarathustra, der so etwa um das 6. Jahrhundert in Persien gelebt hat. Das ist also auch eine spätere Inkarnation, aber das ist nicht dieser Ur-Zarathustra sozusagen, also nicht diese Urverkörperung. Und das heißt, diese Aufgabe des Zarathustra, dass er die erfüllen kann, die ist zunächst einmal, kann er auch in umso vollkommenerer Weise erfüllen, je vollkommener eben das Leibeswerkzeug ist, das ihm zur Verfügung steht. Weil er wirkt eben in der Verkörperung, nicht aus dem Geistigen heraus oder nicht nur aus dem Geistigen unmittelbar heraus, sondern in der Verkörperung. Also braucht er auch ein entsprechend ausgebildetes physisches, ätherisches und astralisches Werkzeug. Und das ist ihm eben in vollkommenster Weise zur Verfügung gestellt worden in der Inkarnation, wo er als salomonischer Jesus gekommen ist. Also da bringt dieses Zarathustra ich einerseits also eine reiche Erfahrung durch viele Inkarnationen mit, also ein sehr hochentwickeltes Ich, auf der einen Seite, das jetzt in einen sehr hochentwickelten Leib eintauchen kann. Und dadurch ist er also fähig, eben jetzt in höchster Vollendung fähig, diese Gotteserkenntnis in der, wenn man will, Gedankensprache zu erfassen und zu fassen. So, und jetzt passiert aber was Interessantes. Jetzt passiert was ganz Interessantes, was wir eigentlich schon wissen, aber man muss sich das jetzt erst bewusst machen. Was passiert denn jetzt weiter? Also jetzt wird dieser salomonische Jesus geboren und jetzt entwickelt er sich und jetzt geht einmal die Geschichte bis zum 12. Lebensjahr. Im 12. Lebensjahr passiert ja etwas. Im 12. Lebensjahr passiert nämlich das, dass das Ich des Zarathustra genau diesen so wunderbar zubereiteten Leib verlässt und übertritt in den Leib des nathanischen Jesus. Also so schildert uns das ja Rudolf Steiner, dass da also das Ich des Zarathustra hinübergeht in den Leib des nathanischen Jesus, der auch seine Besonderheiten hat, aber jedenfalls nicht diese Besonderheit hat, dass er also dieses ganz auserwählte Gefäß ist, wie das des salomonischen Jesus. Oder zumindest auf eine andere Art auserwählt, aber nicht auf diese, in dem Sinn, dass es ein vollkommenes leibliches Werkzeug ist, in dem sich die vollkommene kosmische Ordnung widerspiegelt. Also das ist schon interessant, dass jetzt, und zwar im 12. Lebensjahr, was heißt das? Das heißt, zu dem Zeitpunkt, wo die Pubertät eintritt, in den Gegenden dort, also bei uns ist das so mehr ums 14. Lebensjahr, halt eher oft schon früher, aber im Orient überhaupt, also tritt es so schon ums 12. Lebensjahr herum ein. Das ist also der Zeitpunkt, wo der Astralleib geboren wird, der eigenständige Astralleib. Das heißt, dieser Zarathustra, dieses Ich des Zarathustra, wartet in gewisser Weise den Moment ab, wo sämtliche Leibeshüllen geboren sind, also der physische Leib, der Ätherleib, der Astralleib, die jetzt alle drei die höchste Vollkommenheit erreicht haben, die möglich ist überhaupt für den menschlichen Leib. Und in dem Moment verlässt er das Werkzeug. Das ist interessant. Doch interessant. Also jetzt haben wir ein Werkzeug, das also im höchsten Grade ausgebildet ist, um also die Gotteserkenntnis in der Gedankensprache zu erfassen. Und in dem Moment, wo dieses Werkzeug fertig ist, in dem Moment legt es Zarathustra ab. Lässt es eigentlich, ja, man könnte sagen, verfallen, denn dieser Leib stirbt und ist damit verloren. Also kaum, dass er ihn benutzt hat, sozusagen in seiner vollendeten Form. Was hat es jetzt damit auf sich? Und das führt uns nämlich zur wichtigen Frage, welche Aufgabe hat denn überhaupt unser leibliches Werkzeug, namentlich jetzt unser physisches Gehirn, aber auch die damit verbundenen Äther- und Astralkräfte, welche Aufgabe haben die denn bei uns? Also zunächst einmal heute bei uns ist das physische Gehirn ist das Werkzeug für unser intellektuelles Denken. Und dieses intellektuelle Denken, das wir haben, ist im Grunde der letzte Rest von dem, was damals bei Abraham da veranlagt wurde. Im Grunde ist das der letzte Rest davon. Weil diese Fähigkeiten, die sich auf das physische Gehirn stützen, die wurden eben bei Abraham veranlagt, dienten eigentlich ursprünglich der Gotteserkenntnis und sind jetzt aber mittlerweile so weit veräußerlicht worden, dass sie sich nur mehr auf die äußere Welt beziehen. Und das Geistige darin nicht mehr gesehen wird. Was auch schon sehr deutlich zeigt, dass heute dieses Instrument nicht mehr so ohne weiteres tauglich ist zu dieser Gotteserkenntnis im Denken, im an das physische Gehirn gebundenen Denken, die Gotteserkenntnis zu finden, so von selber. Also, welche Aufgabe hat dieses Werkzeug? Es ist schon wichtig, wir brauchen es also zunächst, um in dieser Art denken zu können. Aber eigentlich geht es darum, dass unser Ich, man könnte sagen, durch diese Organe, durch dieses leibliche Werkzeug so lange belehrt wird, diese Form des Denkens hervorzubringen, bis wir dieses Werkzeug nicht mehr brauchen. Wir sind heute in der Zeit auch bereits drinnen, wo wir das lernen sollten, dass wir für das Denken das physische Werkzeug nicht mehr, zumindest das physische Werkzeug nicht mehr brauchen sollten, bis zu einem gewissen Grad zumindest nicht mehr brauchen sollten. Natürlich ist das ein längerer Zeitraum, in dem sich das entwickeln muss, und manche Menschen werden das früher beginnen, manche später. Aber namentlich für den Zarathustra ist dieser Zeitpunkt genau gegeben in dem 12. Lebensjahr als salomonischer Jesus. Da ist er so weit, weil er ja auch, also das muss man auch dazu sagen, bereits in den davorliegenden Inkarnationen immer wieder sehr hochentwickelte Leibeswerkzeuge zur Verfügung hatte und immer das, was ihm zunächst das Werkzeug gegeben hat, als Stütze, als Hilfe gegeben hat, in sein Ich aufgenommen hat, als Kraft in sein Ich aufgenommen hat. Und während dieser 12 Jahre, in denen er jetzt mit diesem absolut vollkommenen Leibeswerkzeug leben konnte, hat er diese 12 Jahre eigentlich benutzt, um alle diese Kräfte hineinzunehmen in sein Ich. Und in dem Moment, wo das Ich diese Kräfte aufgenommen hatte, kann er dieses physische, ätherische und astralische Werkzeug ablegen, ohne die Fähigkeiten zu verlieren. Das ist für uns heute eigentlich ganz, ganz wichtig, das zu bedenken, weil wir heute vor der Aufgabe auch stehen. Viele Kräfte, die uns bis dato gegeben wurden durch den Organismus, durch unsere Leibeshüllen, dass wir die heute durch unser Ich entwickeln müssen. Und dass wir eben nicht versäumen dürfen, aber auch zunächst von dem, was uns das leibliche Werkzeug geben kann, zu lernen, aber dann frei zu werden von dem Werkzeug. Also nicht sozusagen darauf bitten zu bleiben, zu sagen, eigentlich ist es bequemer, bis ins hohe Alter hinauf dieses Werkzeug zu gebrauchen und da muss ich mein Ich nicht so sehr anstrengen, sondern unsere Aufgabe ist eigentlich, in der Jugendzeit sehr wohl also diese Kräfte aufzunehmen, ins Ich aufzunehmen, und dann aber aus dem Ich heraus dasselbe zu tun, was mir früher das physische, das ätherische, das astralische Werkzeug gegeben hat. Also im Grunde vor dieser großen Aufgabe, die natürlich in einer viel größeren Dimension damals für den Zarathustra gegeben war, vor der stehen wir heute ganz besonders. Weil eigentlich, wenn man so ganz genau nimmt, ist die Zeit, also wo die Menschheit etwas nehmen sollte für ihre Fähigkeiten alleine aus den leiblichen Werkzeugen, ist im Grunde ja schon mit der Zeitenwende abgelaufen. Eigentlich mit dem Moment da, wo der Zarathustra da in diesem besonderen Leib des salomonischen Jesus, in diesem höchst entwickelten Leib, da ist das ein Höhepunkt dieser Entwicklung. Und von da an beginnt eine andere Entwicklung, wo dasselbe jetzt aus dem Ich heraus entwickelt werden soll. Also dieser salomonische Jesus oder Zarathustra war also der Vorreiter für das, was nach und nach wir anderen Menschen heute im bescheidenen Maßstab auch entwickeln müssen. Und eine gewisse Tragik unserer Zeit ist, dass wir vielfach aber eben immer noch mit diesen alten, an das leibliche Werkzeug gebundenen Kräften hausieren gehen. Also unser ganzes modernes Denken beruht noch zu einem großen, großen Teil darauf und stützt sich eben auf das physische Gehirn. Und abgesehen davon, dass dieses leibliche Werkzeug selbst bereits in einer Abwärtsentwicklung drinnen ist, ist auch die Gedankenart, die daraus entsteht, also nicht mehr angepasst unserer Zeit. Und man sieht auch ja, damals war es eigentlich gedacht, um im Gedanken das Göttliche zu erkennen. Und das ist völlig draußen, das ist jetzt völlig draußen im Grunde. Und es bedarf heute schon einer ziemlichen Anstrengung aus dem Ich heraus, also um im Göttlichen, also um im Gedanklichen das Göttliche erfassen zu können. Das soll unter anderem ja auch die Anthroposophie fördern. Weil Rudolf Steiner sagt ja immer, das ist auch ganz interessant, Es können die Inhalte der Anthroposophie mit dem unserem äußeren Denken verstanden werden. Sie können zwar nicht gefunden werden damit, dazu braucht man noch höhere Kräfte, aber sie können verstanden werden. Und das heißt, sie können verstanden werden, eben durch die Kräfte, die mit Abraham da begonnen haben. Also in dem Denken ist eigentlich, erreicht eigentlich seinen Gipfelpunkt dort, wo es bis zur wirklichen Gotteserkenntnis voranschreitet, im Gedanklichen. Aber es ist insofern eben heute schwierig, weil natürlich eben dieses namentlich physische Werkzeug schon sehr stark vertrocknet ist. Also im Vergleich zu dieser Zeitenwende. Und dass also dieser Zarathustra oder salomonische Jesus diese ganzen Kräfte, die er durch seine Leibeshüllen zunächst einmal entwickelt hat, von denen er gelernt hat, dass er die jetzt mitgenommen hat in sein Ich, zeigt sich ja dann dadurch, dass er im Tempel zu den Gelehrten spricht, aber da bereits aus dem Leibe des nathanischen Jesus. Nicht wahr? Der zwölfjährige Jesus, der dann spricht mit den Schriftgelehrten und so beeindruckt durch seine Kenntnisse und durch seine Denkfähigkeit vor allem beeindruckt, das ist jetzt bereits das Zarathustra-Ich, aber im Leibe des nathanischen Jesus. Also dieselben Kräfte, die er gelernt hat durch das andere Leibeswerkzeug, die entfaltet er jetzt bereits aus dem Ich heraus. Das
ist das noch das Ich oder das Ich? Oder er hat das jetzt verstehen kann. Was ist dann mit den anderen, wenn es geht?
Also, sagen wir mal so, also die Höheren sind sowieso auch mit, also das ist keine Frage, die höheren seelischen, geistigen Wesensglieder. Was ist jetzt mit den leiblichen Wesensgliedern? Also die Leibesfülle des salomonischen Jesus, die ist weg. Die hat er verlassen. Dieser Leib stirbt sehr bald, weil ohne Ich kann er nicht leben.
Die sind auch weg.
Richtig. Die sind auch weg. Und er taucht jetzt ein, also das heißt, ihm stehen sie jedenfalls nicht zur Verfügung. Ich habe keine Angabe gefunden, ob jetzt, sehr interessante Frage, also inwieweit diese Leibes, also diese ätherische Leib und der astrale aufbewahrt werden für spätere Zwecke, in ähnlicher Weise, wie es früher auch bewahrt wurde, für Hermes oder für Moses. Da habe ich aber nichts Diesbezügliches von Steiner gefunden, was sich jetzt speziell bezieht, nämlich auf den Leib des salomonischen Jesus.
Also, was ich verstehe, was das Gedenkkräfte, die hängen zusammen mit den Ätherkräften auch, oder?
Ja, richtig. Richtig, sie hängen sehr stark auch mit den Ätherkräften zusammen, brauchen aber trotzdem auch das physische Gehirn als Spiegelungsinstrument. Ja. Aber was eigentlich tätig ist im Denken, sind die Ätherkräfte, das ist richtig.
Den Leib von diesem salomonischen Jesus verlassen haben, ja, und so das Ich ist in den Apache Jesus übergegangen ist. Aber er kann trotzdem so denken wie dieser salomonische Jesus.
Ja. Ja. Ja.
Das heißt für mich, dass die Ätherkräfte sind hier schon so aus.
Nicht unbedingt, nein, nicht unbedingt. Dazu muss man sagen, es ist schon richtig, dass eigentlich also im Denken die Ätherkräfte tätig sind. Nur die Frage ist, was steht hinter dieser Tätigkeit? Wo kommt der eigentliche Impuls zur Tätigkeit? Also wenn wir unser Denken entfalten, kommt nämlich in Wahrheit der eigentliche Impuls immer aus dem Ich heraus. Und er bedient sich dann der astralischen, der ätherischen Kräfte, plus des physischen Gehirns, also der Vorgang ist eigentlich so, dass aus dem Ich heraus eingewirkt wird auf die Ätherkräfte, sehr unmittelbar auf die Ätherkräfte. Diese Formen, die sich im Ätherischen bilden, das sind die eigentlichen Gedankenformen, die lebendigen Gedankenformen, die auch sehr bildhaft noch sind, die werden aber jetzt gespiegelt am physischen Gehirn. Da werden sie uns erst bewusst, indem nämlich sie jetzt am physischen Gehirn zurückgespiegelt werden in den Astralleib. Das heißt, jetzt nimmt der Astralleib dann die Bilder auf und da sieht sie jetzt erst das Ich. Da wird sie ihm erst bewusst. Also es ist ein komplizierter Vorgang. Aber eigentlich, Auslösung der Tätigkeit ist aus dem Ich, aus dem Geistigen heraus, aus unserem Geistigen. Also wenn wir wirklich unsere eigenen Gedanken denken. Es kann natürlich auch im Ätherischen tätig werden, von außen her, was von außen her die geistigen Wesenheiten hineinlegen. Also das ist dann, wenn wir zur Gedankenwahrnehmung vorschreiten. Also das etwa, was in der platonischen Gedankenschau drinnen ist, da sehen wir weniger unsere eigene Denktätigkeit, sondern die Denktätigkeit anderer geistiger Wesenheiten. Eben ihre Tätigkeiten, sagen wir mal so, erscheinen dann als Denktätigkeit, wenn sie sich im Ätherischen abdrücken, nämlich. Und sich das dann noch spiegelt am Physischen. Dann erscheint es in unserer Gedankenform, oder was wir als Gedankenform kennen. Richtig. Ganz genau. Aber wir sind eben auch mittlerweile so weit, dass wir aber auch wirklich schöpferisch aus unserem eigenen Ich diese Kräfte entwickeln können, die den Äther entsprechend, den Ätherleib entsprechend formen, sodass auch wir eine geistige Wesenheit sind, die solche Formen herausbilden kann. Wir können also einerseits, alle noch nicht, aber wir sind auf dem Weg dorthin, es wieder mal zu können. Wir können einerseits wahrnehmen die Gedanken anderer geistiger Wesenheiten, wir können aber auch unsere eigenen Formen.
Kann man das auch sagen, dass es das an den Unterschied aufgelöst hat zwischen dem Astrophysischen?
Ja, genau. Das ist der, und der, das war auch der wichtige und notwendige Schritt, dass bei Platon ist es eigentlich im Wesentlichen nur die Wahrnehmung der Denktätigkeit der anderen geistigen Wesenheiten, aber noch nicht so das Bewusstsein für die eigene Denktätigkeit. Das beginnt mit Aristoteles zu erwachen. Das ist ein ganz wichtiger Schritt. Und damit, wie soll ich sagen, ordnen wir uns eigentlich erst so richtig in die Hierarchie dieser anderen geistigen Wesenheiten ein, indem also auch bei uns jetzt diese Fähigkeit erwacht. Das ist ganz richtig. Und diese Fähigkeit nimmt eben jetzt Zarathustra mit hinüber, bedient sich beim Denken natürlich der Ätherkräfte auch, aber jetzt der Ätherkräfte dieses nathanischen Jesus. Aber er nimmt nicht die Ätherkräfte aus seinem ursprünglichen Leib, in dem er geboren wurde, mit, sondern die gehen einmal weg. Die sind für ihn verloren, beziehungsweise er gibt sie freiwillig auf, weil er sie nicht mehr braucht. Weil er alles das, was dieses leibliche Werkzeug geben konnte, jetzt in sein Ich aufgenommen hat und sozusagen dadurch in einem praktisch beliebigen leiblichen Werkzeug dieselben Kräfte entfalten kann, indem jetzt nicht das Ich belehrt wird durch das Leibeswerkzeug, sondern umgekehrt eigentlich das Ich halt das Leibeswerkzeug entsprechend umformt, wenn es noch nicht so passt. Das geht natürlich im Physischen sehr schwierig, aber im Ätherischen geht das schon ganz gut, wenn also ein Eingeweihter so hohe Kräfte entwickelt hat wie ein Zarathustra.
Und dieser nathanische Jesus, wenn ich das so sagen darf,
ja?
Er hat doch diese Schwester und Brüder gehabt, oder?
Nein, das ist der Salomonische, ja.
Aber sozusagen in seinem, wenn man die Kind von seinem Alter nimmt, sozusagen er war zurückgeblieben.
Ja, oder? ja, richtig. Das ist nämlich das ganz Interessante. Und das werden wir dann im nächsten Vortrag auch noch näher besprechen, weil das hängt jetzt zusammen dann mit dem Begriff der jungfräulichen Geburt. Dieser Leib des nathanischen Jesus ist, könnte man sagen, das diametrale Gegenteil des Leibes des salomonischen Jesus. Also nathanischer Jesus, salomonischer Jesus sind auch in leiblicher Beziehung ganz unterschiedlich. Dieses Leibeswerkzeug des nathanischen Jesus, könnte man sagen, ist am allerwenigsten im Grunde geeignet, um diese Denkformen zu entwickeln. Am allerwenigsten. Dass es das Zarathustra-Ich trotzdem zusammenbringt, zeigt Also dass er alle diese Kräfte in sein Ich hineingenommen hat. Und daher eigentlich mit einem völlig ungeeigneten physischen, ätherischen, astralischen Werkzeug trotzdem das erreichen kann, dass er also in Gedankenform jetzt bis an das höchste Geistige herankommt. Und das so aussprechen kann, dass also die Schriftgelehrten alle zutiefst beeindruckt sind. Obwohl er jetzt also ein eigentlich völlig untaugliches Werkzeug im Grunde benutzt. Aber sein Ich ist so stark geworden, dass eben das Werkzeug gar keine besonderen Voraussetzungen mehr braucht. Und das ist eben für uns das Wichtige, dass wir in einer gewissen Beziehung diese Entwicklung nachvollziehen müssen. Wir sind heute aufgerufen, immer mehr aus dem Ich heraus die Kräfte zu entwickeln, die uns bis jetzt durch das Leibeswerkzeug gegeben wurden. Das geht also bis in die geniale Begabung hinein. Denn man muss denken, in der Vergangenheit, also namentlich in der vorchristlichen Zeit, aber im Grunde bis fast in unsere Tage hinein, ist es so, dass also wenn Menschen sehr begabt waren, als Künstler, als Musiker, als weiß Gott was, als Mathematiker, dass sie diese Fähigkeit hatten durch das Leibeswerkzeug. Primär durch das Leibeswerkzeug. Natürlich muss auch ein entsprechendes Ich sich darin inkarnieren, aber ohne dass sie das entsprechende Leibeswerkzeug hatten, hätten sie diese Kräfte nicht entwickeln können. Und diese Zeit ist eigentlich jetzt endgültig abgelaufen. Darum gibt es auch nur mehr sehr, sehr selten Genies, die Genies sind aus Naturbegabung heraus, das einfach von Geburt aus irgendwie haben. Und namentlich wirken diese Kräfte dann, wenn sie schon noch irgendwo da sind, dann maximal bis zur Lebensmitte. Und in dem Moment, also wo die Leibesglieder, namentlich auch der physische Leib, in den Abbauprozess hineinkommt, dann sind diese Kräfte ganz weg. Also das heißt, eventuell können noch so vereinzelt Jugendgenies auftreten, die schöpfen das ganz aus den leiblichen Kräften heraus, natürlich trotzdem mit einem entsprechenden Ich, aber die notwendigen Kräfte schöpfen sie aus dem Leibeswerkzeug. Die Zukunft muss so ausschauen, dass alle diese Kräfte, die bis zur Genialität führen, unmittelbar aus dem Ich herauskommen. Und im Grunde mit einem beliebigen Leibeswerkzeug dann das erreichen können. Natürlich wird sich das dann nicht gleich von Geburt auf anzeigen, diese Begabung. Sondern es muss dann dieses Ich erst sehr lange an diesen Leibesgliedern arbeiten, sie sozusagen erziehen, sodass sie einigermaßen tauglich werden, um diese geniale Begabung herauszubringen. Also das heißt, wir sind in der Zeit des Übergangs vom angeborenen Genie zum erworbenen Genie, wenn man so will. Also das heißt, diese Fähigkeiten, die früher auf leiblichem Wege erreicht wurden, müssen heute immer mehr unmittelbar aus dem Geistigen heraus, das heißt aus unserem Ich heraus, erreicht werden. Und das drückt sich eben auch aus in diesem Übergang des Zarathustra-Ichs von dem salomonischen Jesusknaben in den nathanischen hinein. Der hat nämlich überhaupt keine diesbezüglichen Begabungen von seiner Leibesstruktur her. Der ist eigentlich völlig unbegabt und darum erscheint er, wie du richtig gesagt hast, gegenüber den Gleichaltrigen eigentlich sogar in gewisser Weise als zurückgeblieben. Weil dazu muss man ja auch noch sich daran erinnern, dass in dem nathanischen Jesus ja jetzt ein auch noch kaum entwickeltes Ich drinnen ist. Weil dieser nathanische Jesus ist zum allerersten Mal auf Erden verkörpert. Das ist also ja diese Seele, die in der geistigen Welt zurückbehalten wurde, die nicht in die Inkarnationen eingegangen ist. Er ist eigentlich der Letzte, der also in die Inkarnationsreihen eintaucht und damit auch ganz besondere Ätherkräfte und so weiter mitbringt. Aber anders eben als diese, die hier im physischen, in der physischen, sinnlichen Welt ausgereift sind. Also ein Leib, der ganz und gar nicht geeignet ist, für diese, um diese Denkkräfte zu entwickeln, und ein Ich, das auch noch ganz, ganz wenig entfaltet ist, noch ganz keim auf das, weiß ich, können wir nur auf Erden entwickeln. Also das heißt, wenn ein Mensch in die erste allererste Inkarnation auf Erden hereinkommt, fängt das Ich gerade erst an zu werden irgendwo. Das heißt, im Grunde als das Zarathustra-Ich jetzt übertritt in den Leib des nathanischen Jesus, muss das in dem Sinn auch noch gar kein entwickeltes Ich verdrängt werden, weil es ist eigentlich im Grunde entwickeltes Ich noch gar nicht vorhanden mit diesem nathanischen Jesus. Das ist auch das Interessante. Das müsste man auch alles noch einmal genauer erforschen, diese Dinge. Also da gibt es jetzt von Steiner auch so zum Beispiel keine genauen Angaben, was passiert jetzt mit dem nathanischen Jesus, mit dem Ich nämlich, als der Zarathustra hinübergeht. Ich meine, es ist nur eines klar, dass dieses Ich quasi fast noch nicht vorhanden ist, weil er ist zum ersten Mal geboren und auf Erden, also das, und Ich-Entwicklung, wie gesagt, ist nur im Irdischen möglich. Also nur in der irdischen Inkarnation können wir das Ich entwickeln. Also da das erste Mal geboren ist, ist es praktisch noch gar nicht entwickelt. Und weiters beginnt so richtig das Ich-Bewusstsein, das Ich sich im Erdenleben erst so ab dem 21. Lebensjahr so richtig zu entwickeln. Na, da ist aber längst schon übergetreten das Zarathustra-Ich in diesem nathanischen Jesus. Also das heißt, im eigentlichen Sinn ist ein Ich kaum vorhanden von diesem nathanischen Jesus. Und es wird auch nirgends von Steiner interessanterweise geschildert, wie es irgendwann einmal mit diesem nathanischen Jesus weitergeht. Mit dem Ich nämlich. Ja, während vom Zarathustra-Ich, das also geboren wurde in dem salomonischen Jesus, von dem ist immer wieder die Rede, weil der geht eben als Meister Jesus durch die Welt. Das heißt, dieses Ich wird immer wieder geboren. Und dieser nathanische Jesus wird eigentlich dann nie wieder erwähnt, interessanterweise. Also das ist ein ganz offener Fragenkomplex. Naja, also normalerweise eigentlich nicht. Normalerweise eigentlich nicht. Es kann ein Austausch stattfinden, also das heißt, es kann ein Ich den Leib eines anderen Menschen übernehmen, dann geht aber das andere Ich heraus, normalerweise. Also hier haben wir es nur mit dem ganz speziellen Fall zu tun, dass eigentlich noch gar kein entwickeltes Ich vorhanden ist. Und die Frage ist nur, ist das, was da also eigentlich noch gar nicht entwickelt ist, geht das dann in weitere Inkarnationen überhaupt hinein oder geht das überhaupt der anderen Entwicklung? Ich habe dazu bei Steiner nichts gefunden. Also ich will da jetzt auch nicht wild spekulieren. Ja, es ist nur sehr auffällig, dass das einfach nie wieder zur Sprache kommt.
Nein, ich sehe, dass ich in so noch dem Bild von den C.G. Jung
als ja.
Wo sozusagen das Ich
ja. Ja, also das ist eine sehr interessante Frage, da müssten wir uns einmal noch spezieller vertiefen. Also man muss nämlich sehr vorsichtig, man darf nur nicht ins Spekulieren kommen bei diesen Dingen, dann kommt man ganz in die Irre. Also ich kann es also nur insoweit jetzt sagen, als eben das Ich des Zarathustra geht hinüber und das Ich des nathanischen Jesus ist im Grunde noch gar nicht entwickelt. Ist im Grunde praktisch noch nicht vorhanden zu dem Zeitpunkt. Also es ist durchaus auch denkbar, dass dieser nathanische Jesus dann als Wesenheit eine ganz andere Entwicklung durchmacht. dass das wirklich die einzige irdische Inkarnation auch bleibt oder die nicht einmal vollständig im Grunde. Weil sie führt auch nicht so weit, dass eigenständiges Karma entwickelt wird. Das ist auch interessant. Das heißt, das irdische Karma, das wir entwickeln, das ist ja eigentlich das, was uns wieder hinunterzieht zur nächsten Inkarnation, wenn wir das auflösen müssen. Und wir haben gerade in den Vorträgen vor Weihnachten auch davon gesprochen, wie wir darüber sprachen, wie sich das ätherische und das astralische Herzzentrum ausbildet, dass die eigentlich karmabildenden Kräfte erst nach der Pubertät sich einschreiben. Was bis dahin passiert an Erlebnissen im Astralleib, nämlich zunächst wird so in gewisser Weise elastisch wieder zurückgestoßen und hinterlässt keinen bleibenden Eindruck. Erst was nach der Pubertät geschieht, im Wesentlichen hinterlässt karmische Spuren überhaupt. Das heißt, ein Kind bis zur Pubertät, das irgendwas ganz Böses tut, bekommt das noch nicht ins Karma eingeschrieben. Das heißt also, dieser nathanische Jesus, da ja mit 12 Jahren jetzt dieser Übertritt des Zarathustra-Ichs erfolgt, hat bis dahin zumindest also auf jeden Fall noch keine karmischen Spuren hinterlassen auf Erden. Also es gibt in dem Sinn zumindest bis zu diesem 12. Lebensjahr auch nichts, was ihn wieder herunterziehen würde. Also da hinter dieser Wesenheit des nathanischen Jesus, da stecken also einige interessante Geheimnisse. Das wäre vielleicht auch einmal ein Thema, mit dem wir uns beschäftigen müssten. Es ist eben so, dass man da dann erst draufkommt, wie viel und großartiges Steiner gegeben hat, aber wie viele Freiräume auch noch sind, die auszufüllen sind. Und dass das trotz allem alles nur ein Anfang ist, aber insofern ein ganz großartiger Anfang, weil eigentlich das ganze Feld der geistigen Welt irgendwo abgesteckt ist. Und dazwischen gibt es immer Leerräume, aber wir haben immer wieder sichere Orientierungspunkte. Und das gibt schon die Möglichkeit, also bis zu einem gewissen Grad, auch wenn man lange nicht über die Fähigkeiten verfügt, über die Steiner verfügt hat, doch relativ trittsicher manche dieser Lücken auszufüllen, weil man eben überall diese, ich möchte fast sagen, Leuchtsäulen hat, die Rudolf Steiner hingestellt hat. Und es natürlich nicht so leicht ist, dass man sie verirrt in diesen Dingen. Also er hat uns da viele Lichter hineingesetzt, aber wir müssen trotzdem im Sinne auch einer lebendigen Anthroposophie weiterschreiten und diese Lücken irgendwo auch erhellen und diese finsteren Fragen stellen, einmal richtig. Vor allem einmal Fragen stellen, ganz richtig. Und dann warten, dass zunächst einmal sicher noch nicht als großes hellsichtiges Erlebnis, aber zumindest im, wie wir es oft genannt haben, im Helldenken, zumindest am Zipfel von diesen Geheimnissen auch zu erfassen. Das ist einmal der Beginn davon. Und dieses Helldenken ist ja ein Denken, bei dem wir die Kräfte, die wir durch die Logik gelernt haben, sehr wohl mitnehmen. Also das, was wir am Denken mit Hilfe des physischen Werkzeugs gelernt haben, mitnehmen, aber jetzt bereits fähig sind, es zu lösen von diesem Werkzeug. Also das, was im Zarathustra in ganz hohem Maße gelungen ist, das so in einem kleinen, nämlich damals zur Zeitenwende schon gelungen ist, das in so einem kleinen Maßstab auch nachzuvollziehen und daraus also neue Erkenntnisse zu schöpfen, neue Erkenntnisse über die geistige Welt zu schöpfen, die eben bei Steiner auch nicht drinnen stehen. Weil es kann sich natürlich nicht immer nur darin erschöpfen, das ewig wieder zu freuen. Ich meine, es ist einmal wichtig daran, lange, lange und immer wieder zu lernen, aber auch zu erkennen, wo sind jetzt die dunklen Flecken noch oder die weißen Flecken auf der Landkarte der geistigen Welt, die wir noch erforschen müssen. Und die aber wichtig sind auch für unsere Zeit heute. Wir werden uns das nächste Mal eben mit diesem nathanischen Jesus noch intensiver beschäftigen und mit dem Phänomen, also der jungfräulichen Geburt, das damit zusammenhängt. Heute abschließend noch kurz ein paar Worte zu diesem Leibeswerkzeug. Wir haben also einerseits dieses Leibeswerkzeug des salomonischen Jesus, wir haben aber auch ja jetzt diesen Ismael, auf den komme ich jetzt noch einmal zu sprechen, also den anderen Sohn Abrahams, den er mit der Magd Hagar gezeugt hat und von dem sich die arabischen Völker ableiten und in denen ja aber jetzt auch dieser Impuls, der erstmals in Abraham veranlagt wurde mit diesem entsprechenden physischen, überhaupt leiblichen Werkzeug, in dem in gewisser Weise dieser Impuls auch weiter vererbt wird. Bezeichnenderweise hat dieser Ismael auch 12 Söhne. Es wirkt darin also auch in gewisser Weise die kosmische Ordnung weiter. Also es wird in gewisser Weise auch ein physischer Leib, ein Ätherleib, ein Astralleib dadurch geschaffen über die Generationen, der besonders befähigt ist, Denkkräfte zu entwickeln. Und das sind genau jetzt nämlich die Denkkräfte, die dann im Arabismus herauskommen. Der Unterschied ist jetzt nur, im hebräischen Volk hört diese Entwicklung eigentlich in Wahrheit auf oder erreicht ihre Vollendung mit diesem salomonischen Jesus, mit dem Leibesgefäß des salomonischen Jesus, und dann verlässt er dieses Gefäß. Also das heißt, der Höhepunkt der Entwicklung ist nach diesen 42 Generationen. In der Linie über den Ismael geht die Entwicklung, nämlich die leibliche Entwicklung, weiter. Hier durch das Christentum, also beginnt jetzt der Moment, wo man sich wieder loslöst von diesem leiblichen Werkzeug. Da geht aber die Entwicklung, sich des leiblichen Werkzeugs zu bedienen, weiter. Es ist auch ganz interessant, ich habe es dann nachgerechnet, dass die Begründung des Islam ungefähr wieder weitere 14 Generationen später erfolgt, nach der Zeitenwende nämlich. Man kann sich das ausrechnen, wenn man rechnet, nämlich ungefähr um 1900 vor Christus war Abraham, dann sind es 42 Generationen. Wenn man das jetzt diese 1900 dividiert durch 42, kommt man auf ein Generationenalter von etwa 45 Jahren. Das ist sehr lang im Grunde. Aber wenn ich das jetzt hochrechne, wieder mal 14, komme ich etwa so um 630 nach Christus herum hin, und das ist genau die Zeit, wo der Islam begründet wird. Und da ist eben jetzt diese Loslösung aber von diesem leiblichen Werkzeug eben nicht der Fall, sondern da werden diese Kräfte, die der Arabismus jetzt entwickelt und die aber jetzt fortleben in unserem modernen Denken ganz stark, wir wissen ja, dass der Impuls dann eigentlich nach Europa gekommen ist, der ist eben ganz stark gebunden an, dieser Impuls ist ganz stark gebunden an das leibliche Werkzeug. Und ist aber mittlerweile sehr stark unter den Einfluss der arimanischen Kräfte gekommen. Das ist also immer so, wenn eine Entwicklung dann zu weit geht, über ihren Endpunkt hinausschreitet, dann wird sie von den Widersacherkräften erfasst, und in dem Fall, da das etwas ist, was immer stärker bis ins Physische hineingeht, ist das eine besondere Beute Arimans. Also im Arabismus bereits wirkt sehr stark dieser arimanische Impuls hinein. Es entsteht dadurch, nämlich dem Ich wird es dadurch sehr bequem gemacht, weil das Ich muss jetzt nicht, wie beim Zarathustra, diese Kräfte, nimmt nicht diese Kräfte in sich hinein, lernt sozusagen an dem physischen Werkzeug und sagt dann irgendwann, ich brauche das Werkzeug nicht mehr, sondern im Gegenteil, die ganze Erziehung läuft jetzt darauf hinaus, sich ewig dieser Kräfte des leiblichen Werkzeugs zu bedienen und daran festzuhalten und es nicht ins Ich hineinzunehmen. Dadurch wird eigentlich sogar die weitere Entwicklung des Ich abgeschnitten.
Das ist ja gerade interessant, weil die Araber sehen,
Ja, richtig. Ganz genau. Also der Ursprung kommt auch absolut aus demselben. Nur ist da die Entwicklung sozusagen übers Ziel hinausgeschossen oder dort, wo eigentlich eine Wende jetzt in der Entwicklung, eine Wiederloslösung vom leiblichen Werkzeug erfolgen sollte, dass man dort daran festgehalten hat. Ja, aber die Stufe ist jetzt in Wahrheit die Stufe nach abwärts zu den alemannischen Mächten, die da innen liegen. Jetzt muss man aber gleich noch was dazu sagen, das ist, wenn wir jetzt nicht über die Araber vielleicht schimpfen oder so, oder dass die Eindruck entsteht. Diese Impulse, die also im Arabismus leben, die leben wir heute ganz besonders stark bei uns in der westlichen Welt. Die sind heute am stärksten da, gar nicht bei den heutigen Arabern, sondern am stärksten da. Das heißt im Übrigen auch, sage ich so in Parenthese dazu, diese Kräfte werden heute gar nicht mehr so sehr im Sinne der physischen Vererbung weitergegeben, sondern ich möchte sagen, im Sinne einer Art intellektuellen Vererbung weitergegeben, diese Denkkräfte. Das wird nämlich durch unsere Bildungsinstitutionen weitergegeben, die aber geprägt sind durch dieses jetzt sehr stark ans physische gebundene Denken, das ich nicht lösen will und nicht lösen kann von diesem physischen Werkzeug. Und mit ein Grund, warum also diese ganzen Islamisten und so stark gegen den Westen auftreten, ist nämlich, dass sie darin ein Bild sehen der Kräfte, die eigentlich in ihnen selber stecken oder in denen sie selber ihren Ursprung haben. Sie kämpfen eigentlich gegen nichts anderes als gegen sich selbst. Und wir sind das eigentlich das wie soll ich sagen, ihre schlimmsten verkörperten Albträume, könnte man sagen, sind wir selber. Sie kämpfen eigentlich gegen sich selber in Wahrheit. Ja, weil sie unbewusst, natürlich ohne es bewusst zu wissen, zumindest die meisten, ich meine, da gibt es dann immer welche, die dahinter stecken und über diese Dinge was wissen, aber sie sehen, dass eigentlich der Impuls, der in ihren Völkerschaften veranlagt worden ist, dass der heute in seiner letzten Konsequenz bei uns herauskommt und dass der ganz in die Fänge des Arimanischen gerät. Immer stärker in die Fänge des Arimanischen gerät.
Ja, das so, glaube ich. Ist das Bewusstsein dafür?
Nein, das Bewusstsein dafür haben sie nicht. Nein. Aber unbewusst, natürlich ganz unbewusst, nicht bewusst. Und, aber das erklärt nämlich den Fanatismus bis zu einem gewissen Grad, weil die Menschen sind immer dort am Fanatischsten, kämpft man fanatisch immer dort gegen etwas, wenn sie eigentlich in Wahrheit gegen sich selber kämpfen, aber das an einem äußeren Spiegelbild sozusagen sehen.
Weil ich finde, dass man nicht ein Araber, der nach Westen kommt, der sollte sich freuen.
Ja, eigentlich ja, aber er findet sozusagen das, was als Schlimmes daraus geworden ist, als Negativbild. Weil das Problem ist eben dabei, dass das ein Impuls ist, der positiv war, aber zu lange gedauert hat und dadurch also zu tief ins Arimanische hineingeführt hat. Und sie sehen also eigentlich in dem, was bei uns herauskommt, wo der Weg hinführt, im Grunde, der bei ihnen begonnen hat. Und mit dem setzen sie sich so fanatisch auseinander. Natürlich stecken hinter dem ganzen Islamismus dann noch sehr viele andere Impulse, die ja überhaupt mit dem Islam gar nichts zu tun haben, und das spielen also natürlich auch sehr viel machtpolitische und finanzielle Interessen da eine riesige Rolle. Es werden auch mit dem ganzen Terrorismus und diesen Organisationen riesige Geschäfte gemacht, an denen einige Leute riesig gut verdienen, und natürlich sind verschiedenste Staaten machtpolitisch daran interessiert, diese Dinge zu manipulieren. Aber so der eigentliche Kern des Fanatismus liegt also sehr stark auch darin, dass sie in uns eben einfach so das verkörperte Bild ihrer Albträume haben.
Aber das ist interessant
zu
verfolgen, wie diese Schwelle nach Europa
gekommen. Ja, richtig.
Und
Richtig. Also da müsste man dann auch wieder natürlich betrachten, wie das auch zusammenhängt mit verschiedenen Inkarnationen, also wo auch Individualitäten, die zuerst in den arabischen Völkern verkörpert waren, dann sich inkarniert haben, dass das beschreibt Stein an einigen Fällen, dann in Europa sich aber inkarniert haben. Und dazu kommt natürlich auch jetzt der Weg der äußeren Überlieferung, dass ja vieles also an Bildungsgut sozusagen gerade von den arabischen Völkern dann herüberkam nach Europa. Und das meine ich dann mit dem Weg der äußeren intellektuellen Vererbung irgendwo. Also wir haben heute sehr stark sozusagen dieses arabistische Denken entwickelt im Grunde, aber wir haben es nicht durch physische Vererbung von den Arabern. Sondern wir haben es also einerseits sozusagen durch diese intellektuelle Vererbung, indem also einfach dieses Gedankengut weitergegeben wurde auf der einen Seite, andererseits, dass sich Individualitäten, die also in den arabischen Völkern verkörpert waren, in Europa verkörpert haben, und zwar gerade in namhaften Wissenschaftlern dann verkörpert haben. Also was der Steiner alles nennt, Roger Bacon, also ja, Roger Bacon auch, aber Francis Bacon vor allem und Charles Darwin zum Beispiel und solche.
Der war auch einfach.
Ja. Das können wir auch einmal näher noch beleuchten. Das ist auch sehr interessant. Also auf diesem doppelten Weg kommt es herein, dass sich eigentlich sozusagen das, was bei den arabischen Völkern veranlagt wurde, erfüllt sich hier eigentlich erst in Wahrheit.
Das müsste auch umgekehrt auch so sein. Also das heißt, was hier in Europa im katholischen und protestantischen gelegt wurde, müsste dort auch wieder wirken.
Das sind natürlich sehr komplizierte Verhältnisse, weil es nicht oft über sieben Ecken sozusagen herumgeht, nicht so direkt der Austausch oft ist. Also da haben wir noch ein weiteres Gebiet, das wir auch einmal beleuchten können. Das ist sicher sehr interessant. Damit möchte ich für heute aber Schluss machen, und nächstes Mal werden wir uns dann mit dem nathanischen Jesus und der jungfräulichen Geburt beschäftigen. Okay.